Weißt du, was ich krass finde?
Erzähl.
Dass du einfach so richtig sneaky mir über die letzten Wochen meinen Becher geklaut hast.
Weil ich einfach die gelbe Farbe, ich finde, das passt besser zu mir.
Ich will den gelben Becher, ich fand den toll, okay. Ich habe mir den genommen.
Was ihr jetzt nicht mitbekommt, wir tauschen. Becher.
Aber wahrscheinlich nur für die Aufnahme, denn Sebastian hat was für sich entdeckt, und zwar den sogenannten Schlürf.
Ihr müsst euch vorstellen, es ist super heiß und ihr habt einfach so einen Becher mit einem Strohhalm drin und ihr merkt, dass ab dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Becher hattet, ihr halt auf einmal ohne Probleme diese 2,5 Liter Wasser am Tag trinken könnt und so 0,4 Liter Becher einfach mal kurz in einem Zug wegzieht.
Schlürft.
Wegschlürft. Und deswegen bin ich Riesenfan, wenn ihr da Bock drauf habt, holt euch auch so einen Trinkbecher. Vielleicht ist das ja eine Merch-Idee.
Ja, Sebastian schreit jetzt immer schon vom Bett oder der Couch oder von überall, wo er sich aufhält. Bringst du mir noch meinen Schlürf? Das ist so süß.
Ja, der Schlürf, der hat es gut geschafft.
Glaubst du, das hält?
Ja,
glaubst du, das ist,
das habe ich jetzt für mich gefunden.
Es gibt nämlich so ganz, ganz viele Leute, die sich immer wieder neue Trinkflaschen als neue Motivation halt kaufen, weil es so für ein paar Wochen funktioniert und dann halt wieder nicht.
Ja, also zum Beispiel Air Up ist ja auch so dieses Schlürfding.
Mhm.
Finde ich auch cool, aber da fühle ich mich manchmal so ein bisschen dumm, wenn ich
Warum?
Da so...
Ja, das ist doch genau das Gleiche.
Ich sitze so im Zug oder so und dann packe ich so meine Nuckelflasche aus und nuckel da so dran rum.
Den
Schlürf nehme ich nicht mit. Von dem her, also ich finde so eine Mitnehm-Trinkflasche, die muss... finde ich, einfach nur funktionell sein. Bei Airbus ist halt geil, dass es schmeckt. Keine Werbung übrigens an der Stelle.
Aber und ich mag es auch sehr gerne, Airbus.
Ja, aber auch so ein Strohhalm ist was anderes.
Die Trink-Experience ist schon geil. Was ich bei unseren Flaschen, jetzt ist hier auch so ein Name-Dropping, meine Güte, bei unseren Arc-Flaschen, also wir haben auch so einen Sprudler und allgemein trinken wir sehr viel Sprudel. Ich habe auch mal gehört, dass das schlecht sein soll.
Warum?
So Säure. Mäßig irgendwie für den Magen, keine Ahnung. Ich mache das schon immer und Sebastian auch. Wir sind Gott sei Dank beides so eine Sprudelfamilie, weil ich glaube, das würde sonst nicht so gut passen. Trennungsgrund.
Das sind die harten Fakten, die in der Beziehung passen müssen.
Ja, aber so die Flaschen, ich finde, die werden super schnell ranzig. Also,
die Arc-Flaschen, man kann die gut reinigen. Wir haben so neulich so Alukugeln.
Das mit dem Alukugeln, das klappt gut für ein paar Tage und dann ist es wieder irgendwie ranzig und die kann man halt nicht in die Spülmaschine machen. Und irgendwie passiert das bei Erb zum Beispiel nicht. Die werden nicht ranzig, die werden nicht irgendwie klebrig.
Vielleicht haben die irgendeine Beschichtung oder so.
Vielleicht liegt es am Sprudel, weil bei dem anderen machen wir keinen Sprudel rein oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, da wollte ich eigentlich sagen, dass ich die dann nicht gerne mitnehme, weil die sehen so ein bisschen eklig aus, um ehrlich zu sein. Nicht so schlimm, aber
Die haben so, ich weiß nicht, die sind einfach irgendwie so ein bisschen... Vielleicht auch, weil sie durchsichtig sind einfach und keine Farbe haben.
Ja.
Sieht man das, also sieht man mehr, dass die halt so von außen aus so ein bisschen used.
Benutzt, ja, so Kratzer und sowas einfach. Sie sehen einfach used aus. Ja, also auch Special Talk hier direkt am Anfang.
Ich hatte ja einen geilen Einstieg und zwar.
Jetzt kommt der bessere Einstieg, der da eigentlich
ganze wilde Süden. Schlag in Weiß und Rot. Ey, ich gehe morgen endlich wieder ins Stadion. Die Bundesliga-Saison fängt wieder oder hat wieder angefangen. Leider mit einer Niederlage für den VfB, aber wir haben direkt unter der Woche 15-0 uns im Pokal den Frust vom Leib geschossen. Und ey, ich habe es nicht erwartet, weil kennt ihr das, wenn ihr einfach was Besonderes so regelmäßig macht, dass man so ein bisschen auch dann die Vorfreude drauf verliert? Und das war jetzt bei mir dann am Ende der letzten Saison, ich war dann so ungefähr 15 Mal im Stadion, war es dann so, dass ich da keine Lust, oder dass ich hatte schon noch Lust drauf, aber so diese krasse Vorfreude war weg. Und dann, als die Sommerpause war, dachte ich mir so, ein Glück, kommt gerade kein Fußball. Und dann, als so langsam wieder anfing,
das
dachte ich mir...
Das ist auch so ein privilegiertes Problem. So, ich gehe zu oft ins Stadion. Es ist einfach so, es ist einfach
zu... Nee, aber
das
kann man ja auf alles übertragen.
Ja, ich verstehe schon,
da will ich gerade hin. Und dann... hatte ich lange keinen Bock und dachte mir, oh nee, weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, diese Fangesänge und so. Und jetzt bin ich so, wenn ich in der Kurve stehen werde, ich werde mich so freuen. Und jetzt ist halt, das ist das kommende Wochenende, aber lass es mal bis vergangene Wochenende sprechen.
Ja, also bevor wir über das vergangene Wochenende...
Big Brain, Übergang.
Bevor wir über das vergangene Wochenende sprechen, zwei Sachen. Kennst du dieses diesen TikTok-Reel-Trend, my favorite animal is, zum Beispiel, my favorite animal is me talking to man in the club.
Das hast du mir mal gezeigt, aber ich bin richtig schlecht in TikTok-Trends. Ich kann gar nichts und weiß nicht.
Und my favorite animal is Sebastian im VfB-Stadion.
Ist das dann ironisch gemeint? Ja.
Nee, das, also nein. Favorite animal, ach so, nee, das ist so ein bisschen so animal im Sinne von ausrasten. Animal im Sinne von die Fassung verlieren so ein bisschen. Und du verlierst schon auch die Fassung, jetzt nicht im Sinne von aggressiv, sondern du freust dich einfach so, du bist so dabei.
Aber ich bin schon auch manchmal, also
ja, gegen den Schiri.
Ihr müsst euch mal überlegen, die Schiedsrichter, die sind das eigentliche Problem. Okay. Und die Gegner.
Und das Zweite, ich freue mich sehr auf die Podcast-Folge und ich bin mir sehr sicher, dass wir heute lieb zueinander sind.
Lass uns auf jeden Fall lieb zueinander sein.
Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides mal du.
Aber wenn ich jetzt du...
Ich? Nee.
Du, ich, etc. Ja, was ging? Letztes Wochenende. Es ist krass. Es ist krass.
Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch so müde davon. Es ist so krass, weil es so, also es ist 6 Tage danach, also wir nehmen dieses Mal sehr spät auf, was cool ist, weil es sehr aktuell dadurch ist, aber letztes Wochenende, meine Güte, es war aufregend, die Buch-Release-Party, wir haben es letzte Woche schon so ein bisschen angeteasert und ich krieg schon wieder Herzrasen, wenn ich drüber nachdenke, weil es so aufregend war, wirklich.
Oh. Ja, ich meine, eigentlich muss man ja noch davor anfangen, weil letzten Mittwoch ist ein Buch rausgekommen, also kurz nachdem die Podcast-Folge rausgekommen ist und ja, das war natürlich zu feiern.
Es ist sehr aufregend alles. Die ganze Woche war unglaublich aufregend. Deswegen hat sich so mein Cortisol-Level so immer weiter so hoch gepusht irgendwie. Und ich war immer gestresster. Und dann gegen Ende der Woche stand dann diese Buchparty bevor. Und ich konnte dann aber nicht mehr so richtig was vorbereiten und wusste aber, dass alle der Stress halt an dem Tag kommen wird. Und das war dann so Donnerstag, Freitag, so Mittwoch, Donnerstag, Freitag eigentlich schon so richtig Horror, weil ich so die ganze Zeit dachte, ich will jetzt was machen. Ich habe mir auch die Woche so ein bisschen freigeschaufelt von sonstigen Arbeitszeug. Aber ich kann gar nicht so richtig was machen, weil zum Beispiel Essen vorbereiten geht noch nicht. Getränke in der Location kaltstellen geht noch nicht. Deko aufstellen geht noch nicht. Ich muss das alles am Samstag machen.
Das ist so eine To-Do-Liste, die du jeden Tag siehst, weil du dir denkst, hey, das kommt und das ist so über das Riesending und ich will was machen. Aber du siehst es und das geht einfach nicht. Ja. Ne? Die wird nicht weniger.
Du weißt einfach nur, der Tag wird stressig und ich kann mir jetzt nichts davon abnehmen.
Aber erstmal zum schönen Teil vielleicht.
Ja, also es war ein wunderschöner Sommertag, auf jeden Fall einer der heißesten, glaube ich, im Sommer. Also gutes Wetter haben wir bestellt. Die Location war unglaublich schön. Out of Office heißt es. Es gibt auch mehrere Standorte davon. In Stuttgart ist es so eine Dachterrasse unter anderem, auch noch andere Location-Räume, die wir genutzt haben, zum Beispiel für die Lesung. Aber die Dachterrasse ist einfach das Highlight. Es ist direkt neben der Stiftskirche in der Innenstadt beim Schillerplatz. Und also das ist traumhaft. Und da war dann so der Sektempfang. Und wie gesagt, habe ich auch letzte Woche schon gesagt, kamen vor allem so Friends und Family, auch so Arbeitskollegen. Und so mein Opa und alle waren halt total begeistert. Und
hier stehen auch überall Blumen, weil Johanna natürlich den einen oder anderen Strauß zur Veröffentlichung bekommen hat.
Das war so lustig. Direkt bei der Begrüßung habe ich mir mein Kleid versaut. Weil mir meine Schwester einen richtig schönen Strauß mit Sonnenblumen und Nelken geschenkt hat. Und die Nelken haben halt Pollen abgegeben. Und ich habe den so in meinen Arm so gelegt, den Strauß, um den dann wegzubringen. Und dann ist direkt was auf mein Kleid. Und ich, also 5 Minuten, nachdem die Leute so langsam angefangen haben zu kommen, ich so auf der Toilette, rubbelt es so weg, bin so fast am Heulen, komplett richtig rot panisch, im Gesicht vor Aufregung, panisch da am Rumrubbeln. Leute versuchen mir zu helfen, ich mit der Seife und dem Spüli von der Küche.
Was ja absolut verständlich ist, weil du denkst dir so, hey, ich stehe heute irgendwie einmal, muss ich richtig on point sein, weil das ist hier irgendwie mein Event, ich stehe im Vordergrund und Leute kommen wegen mir und ich werde auch viel gesehen.
Ich werde auch viel fotografiert und
du wirst viel fotografiert und dann passiert sowas und du kannst dir dann schon die Frage stellen,
was mache ich jetzt?
What the fuck passiert hier? Warum, was soll das denn?
Ja, aber ich habe dann direkt eigentlich, also so nach 3 Minuten Versuchen habe ich gemerkt, okay, das bringt jetzt nichts, es wird nicht weggehen. Und dann dachte ich so, okay, ich stehe ja auch für Realität. sowohl im Buch als auch im echten Leben, auch in meinem Bekannten- und Freundinnenkreis. Und
das war dein Gedanke dann?
Ja, und dann dachte ich so, komm, ich stehe jetzt einfach dazu. Ich habe kein Wechselkleid dabei, ich liebe das Kleid. Und ja, dann habe ich einfach zugestanden. Ich bin allgemein ein Mensch. Wer vielleicht auf eine Lesung von mir dann gehen wird, wird das merken. Ich bin ein Mensch, der sehr viel mit Humor coped, also so Situationen versucht zu entwaffnen, schon allein von mir aus, damit Sachen nicht awkward sind. Also bin ich erstmal zu allen Personen hingegangen und habe das erstmal gesagt, dass ich da einen Fleck habe und von wo der kommt.
Mal hier,
oh, jetzt habe ich gerade erstmal 5 Minuten auf dem Klo versucht, den Fleck wegzubekommen. Ne, typisch Johanna. Muss ja mal wieder passieren. Und so habe ich das dann entwaffnet. Und wie ich gerade schon gesagt habe, war dann kurz danach auch die Lesung, meine allererste Lesung vor sehr wichtigen Menschen, also mein wichtigsten Menschen.
Und da hingt ihr alle auch an der Wand, also nicht ihr alle, aber ich hatte ja so eine Secret-Aktion geplant, dass irgendwie halt auch der zu sehen ist, wer dieses Buch in den Händen halten wird und für wen es geschrieben ist. Und dann gab es wirklich eine ganze Wand voll mit Bildern von euch. Vielen Dank an der Stelle nochmal, dass ihr da fleißig gesendet habt, weil ich glaube, das war wirklich schön. Ne? Da, also man ist quasi in diesen Lesungsraum, dann von der Terrasse oben ist man runter in den Lesungsraum rein und dann ist man erstmal an dieser Wand vorbeigelaufen. Ja. Und das war natürlich sehr cute irgendwie.
Ja, ist auch sehr cute, dass du solche Überraschungen gemacht hast.
Ja, na klar. Das war ein großes Event für dich und da will man natürlich auch dich wissen lassen, dass das was Großes ist und bei dir oder für dich da sein.
Danke für all eure Fotos, die habe ich auch hier und habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, auch wenn ich in dem Moment so aufgeregt war, dass ich kaum so das verarbeiten konnte, alles, was da so passiert ist. Aber die Lesung ist dann gut verlaufen, vielleicht auch wegen eurer Unterstützung und wegen Sebastians Unterstützung. Und ich habe sehr viel lustige Momente gehabt und dann danach war die nächste Überraschung, habe ich voll den schönen Kuchen bekommen. So.
Eine Torte, komm.
Ah ja, eine Torte mit Wie liebst du denn drauf themed mit Blümchen und so wegen dem Kapitel Margariten sind meine liebsten Blumen. Vielleicht habt ihr es ja schon gelesen.
Auch richtig sommerig, also ich habe denen gesagt, Torte soll schön leicht sein, so Zitrone-beerig mäßig und die war richtig gut, weil es hatte 30 Grad. Ne? Mhm. Es war auch teilweise so, dass wir oben auf dieser Terrasse standen, zwar alles beschattet über Schirme und so, aber die Leute dann irgendwann so waren, boah, ich muss jetzt mal nach unten. Die haben sich alle dann gefreut, als sie in diesen, nicht dunklen, aber in diesen kühleren und drinnen, trotz dieses schönen Tages, dass sie rein durften und sich da für die Lesung hinsetzen konnten und so.
Danach war dann Gott sei Dank die Sonne so ein bisschen weg oben, sodass...
Und auch der offizielle Teil vorbei und du konntest ein bisschen entspannen, ne?
Ja, dann konnte ich ein bisschen durchatmen und hatte natürlich dieses Gefühl, dass ich mit jedem noch irgendwie reden muss und allen nicht so richtig gerecht werde. Also so viele Leute waren es gar nicht so an die 40. Ja, das ist
auch so an Geburtstagen allein schon, ne? Ja. Oder wir haben dann auch geredet, vielleicht ist es an der Hochzeit dann auch so. Also klar, du bist da irgendwie, willst mit jedem mal kurz, hey, danke, schön, dass du da bist und sowas halt. Dass sie sich auch wohlfühlen.
Ja, und das habe ich dann noch so versucht abzuklappern, war auch noch total aufgeregt, konnte kaum was essen vom Buffet vor Aufregung. Und dann irgendwann ist es so ein bisschen abgefallen und wir haben den Dancefloor eröffnet.
Und ich muss sagen, ich bin echt wahnsinnig stolz auf dich, wie du das da gemacht hast, weil im Vorfeld hast du viel so gesagt, hey, ich kann doch jetzt nicht noch das machen, weil das geht ja wieder um mich und keine Ahnung, ich will gar nicht so im Vordergrund stehen und was auch immer. Und dann habe ich natürlich immer gesagt, hey, du hast da, das ist für dein Buch, also das ist für dich, für alles, was du da irgendwie dir aufgebaut hast, worauf du ja mega stolz sein kannst und was absolut ein Grund zum Feiern ist. Als du dann da standest, das war so richtig, hat mich so stolz gemacht, dich zu sehen, wie du vor den Leuten stehst und halt so deine eigene Veranstaltung, dein eigenes Machen so auch sehr, sehr gut präsentieren kannst und die Lesung war wirklich toll, so ein bisschen mit auf die Reise genommen. Wie kommt's überhaupt, dass du in diesem Bereich arbeitest, in dem du jetzt arbeitest und wie ist dann das Buch entstanden? Wie hängt das zusammen mit unserer Beziehung und halt so immer so eine Verwebung aus Anekdoten und also Anekdoten, die du so erzählt hast und dann Geschichten aus dem Buch, teilweise dann auch noch Tipps. Und das war, also ich glaube, alle haben sich sehr gut mitgenommen gefühlt und Man muss auch sagen, dass für einige das natürlich weit weg ist, diesen Job, den du machst. Und ich glaube, dass es für die dadurch ein bisschen näher kam.
Das ist sehr lieb. Dankeschön für die lieben Worte. Und ohne dich würden die Geschichten gar nicht geschrieben werden. Und ohne dich könnte ich sowas auch nicht organisieren. Du bist mir eine sehr, sehr große Hilfe und die größte Unterstützung in meinem Leben.
Und ohne euch, die irgendwie sehen oder sagen, hey, ich finde es toll, was du machst, das wäre natürlich auch gar nie entstanden.
Ja, und auch wegen euch bin ich auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das war was diese Woche rausgekommen ist. Ja, Platz 5, Sachbuch Paperback. Und ich bin sehr stolz und sehr dankbar. Und ja, das ist natürlich
so Spiegel-Bestseller-Autorin, überlegt euch das mal. Das ist so cool. Ich finde es so cool, mit so jemand Inspirierendem so zusammen zu sein. Das ist so krass.
Du inspirierst mich auch. Auf meinem Vision Board stand am Anfang des Jahres dieser Spiegel-Bestseller-Sticker war da drauf und ganz viele andere Sachen auch, zum Beispiel auch dieser Podcast hier. Und da gehen natürlich viele Sachen in Erfüllung. Das ist ein großes Jahr der Karriere, auch bei dir. Und vielleicht können wir im Streit der Woche darüber auch nochmal so ein bisschen intensiver sprechen, weil das Thema Stress, Karriere und Arbeit bei dir auch diese Woche sehr präsent war.
Halt, stopp!
Jetzt rede ich!
Nein, ich! Der Streit der Woche.
Ich habe am Anfang gesagt, lass uns jetzt erstmal die schöne Seite der Party beschreiben, weil ganz ehrlich, zum Glück ist unser Hirn ja so, dass man sich irgendwie in 10 Jahren größtenteils an das erinnern wird, an das, was gut gelaufen ist und nicht mehr daran, dass man irgendwie bei 5 Läden vorbeifahren musste davor, um dieses noch abzuholen und jenes und dieser kurzzeitige Stress vorbei oder vergessen ist. Aber natürlich haben wir den in dem Moment sehr groß wahrgenommen, weil wir auch vieles selber gemacht haben. Am Freitag habe ich mir früher freigenommen ab mittags, dass wir die Location vorbereiten konnten. Dann waren wir da bis um 8:30 oder so und haben alles Mögliche aufgebaut. Dann war eine Freundin da, die im Nachhinein eine super Hilfe war und was eigentlich auch gut war, auch den Abend davor, dass du nicht zu nervös bist und so. Aber dann hat man da auch nicht Zeit.
Und alles.
Ja, stimmt, das auch noch. Dann hat man auch nicht so Zeit für sich gehabt. Und dann Samstagmorgen wachen wir auf, bereiten das ganze Essen und so für den Tag vor, weil es muss ja natürlich alles frisch sein, kann es nicht früher machen. Dann gehen wir zu der Location.
Eine Stunde vorher. Und also die Stunde war die stressigste meines Lebens.
Ja, jetzt kommt der größte Punkt, der auch während des Events natürlich die ganze Zeit noch war. Die ganze Zeit kommt jemand zu dir und fragt, hey, was passiert da eigentlich als nächstes? Wann passiert das? Wo sind eigentlich die Toiletten? Und gibt's eigentlich hier was zu trinken oder was auch immer? Und das ist natürlich auch, du bist nur am Rumwuseln. Ich musste dir irgendwann sagen, hey, sei mal einfach Gastgeberin. Und also geh hoch.
Aber das ist ja Teil.
Nein, Gastgeberin im Sinne von
einfach nur da sein.
Jetzt ist der Sektempfang, jetzt bist du mit deinen Gästen, weil die sind für dich da und so. Und da merkt man so ein bisschen, wie viel da drumherum passiert ist.
Da kam ich gerade aus dem Klo, um mir den Fleck wegzumachen. Hast du so gesagt, Johanna, jetzt geh auch mal hoch zu deinen Gästen, sei mal einfach Gastgeberin. Und da habe ich zu dir gesagt, ich glaube, du hast einen Schaden.
Ja.
Und bin so ein bisschen so lustig halt gemeint.
Aber auch so ein bisschen so hart.
Ja, weil ich gerade so aus der Toilette kam, war so scheiße, das mit dem Kleid. Ich habe auch gerade einfach angefangen zu schwitzen, als ich davon erzählt habe. So krass, wie das so ein intensives Thema und so ein intensiver Tag für mich war. Ich habe auch am Tag danach eine Stunde morgens erstmal geheult, weil so dieser ganze Stress abgefallen ist, weil das war so viel. Ich glaube, viele Leute denken, wenn sie sowas sehen, dass das von anderen Menschen organisiert wird, vom Verlag, von meinem Management, aber ich habe alles selber organisiert.
Dann musst du das alles wieder rückgängig machen, du musst alles wieder aufräumen, abbauen, dann musst du das ganze Zeug, das du da hingebracht hast, auch wieder wegbringen. Ja. Du fährst dann zu der Location, packst das Zeug ein, dann musst du das irgendwie verräumen, weil ich meine, was passiert damit? Du musst zu dem Laden fahren, wo du Getränke abgibst, dann musst du zu einem anderen Laden, keine Ahnung, auch wieder. Und das ist super, auch super viel Trouble. Und bei mir kam dann dazu, dass ich am Montag, erstmal der Sonntag, war dann auch nicht so, dass wir da chillen konnten, weil am Morgen waren noch Übernachtungsgäste da, mit denen wir halt davor dann noch gefeiert haben. Dann hatten wir ein Mittagessen mit meiner Familie, mit meiner Oma, die nicht so oft sowas macht. Deswegen wollten wir da auch dabei sein. Danach war noch der Geburtstag von Johannes Papa.
Mhm.
Und dann am Montag musste ich um 5 Uhr das Haus verlassen und mich in Zug setzen für die Arbeit. Ich musste zum Kundentermin nach NRW fahren und kam zurück um 22.30 Uhr und bin auch wieder
Wochenende
direkt ins Bett gefallen. Am Dienstag kam mein Chef nach 2 Wochen Urlaub zurück und wir haben gerade ein sehr arbeitsintensives Projekt mit einem neuen Geschäftsbereich, den wir aufbauen.
Hast du schon mal erzählt, was du machst? Erzähl mal kurz.
Ich bin Unternehmensberater für ImmobilienbesitzerInnen, also große Bestandshalter. Die haben dann so, keine Ahnung, so 100, 150 Gebäude oder auch mehr oder auch weniger. Und ich entwickle mit meiner Firma und denen zusammen eine Dekarbonisierungsstrategie. Also wie kann man die Gebäude in Zukunft klimaneutral versorgen und versucht da die besten Wege für zu finden, die auch irgendwie bezahlbar sind, weil damit sind auch immer Mieten verbunden und wir wissen, was mit den Mieten überall passiert. Und wenn man sich jetzt noch überlegt, dass man da alles dämmen muss, Heizung austauschen muss, es wird auch teurer. Naja,
ein sehr wichtiger Job.
Danke. Da entwickeln wir gerade ein neues Produkt und mein Chef war lange im Urlaub und der wollte dann über alles abgeholt werden und hat was irgendwie auch, ich verstehe, weil er der Chef ist, aber hat alles hinterfragt. Also er musste alles nochmal von Grund auf erklärt bekommen und diese 2 Wochen, die wir gearbeitet haben, also wir sind zwar viele, viele Schritte vorangekommen, mussten aber wirklich mit ihm zusammen nochmal ganz viele Schritte auch zurückgehen und ihn von da wieder abholen, was natürlich sehr intensiv auch kognitiv anstrengend einfach war und auch zeitaufwendig. Da kam ich dann auch um acht nach Hause, also morgens um 8:30 ins Haus verlassen, um 8 nach Hause. Dann hat noch VfB gespielt, bin währenddessen eingeschlafen. Dann am Mittwoch wieder morgens gearbeitet für dieses Projekt und dann mussten wir von Johanna noch die restlichen Sachen aus dieser Location abholen. Und dann, als wir auf dem Weg zurück waren, ist irgendwie, ich weiß nicht, was genau war, aber ich glaube, du hast gefragt, was ich essen will. Und das war so für mich, ich konnte darauf gar nicht mehr reagieren. Ich konnte mir darüber keine Gedanken machen. Ich war nur im, oh Mann, eigentlich hätte ich die Zeit, die ich jetzt gerade hier geholfen habe, hätte ich eigentlich anders verbringen müssen. Und allgemein wächst mir alles komplett über den Kopf und ich kann nicht mehr. Und dann hast du eigentlich ja eine Hilfe bereitgestellt, so, hey, was wollen wir heute Abend?
Nee, ich habe gesagt.
Nicht, was wollen wir heute Abend
essen? Ich habe gesagt, was möchtest du denn essen? Weil vielleicht macht es dir ja gute Laune, wenn du dich darauf freuen kannst.
Und ich habe gesagt, ich habe keine Zeit.
Du hast gesagt, nichts.
Nichts.
Und ich so, ja, vielleicht habe ich so ein bisschen überlegt, was so sein könnte. Und dann habe ich so gesagt, ja, vielleicht Butter-Tofu. Also so das, was du halt sehr magst und was wir länger nicht hatten. Dann hast du gesagt, ich kann nicht Mittag essen. Ich muss jetzt auf die Arbeit. Und dann habe ich halt so, und das war dann mein Fehler, ich habe halt patzig zurückreagiert, habe halt gesagt, Sebastian, ich meine heute Abend, ich weiß, dass du jetzt auf die Arbeit musst, ich meine natürlich später.
Hätte ich in einem ruhigen Moment natürlich gefragt, meinst du Mittag oder meinst du Abend? In dem Moment war ich so, und jetzt soll ich mir auch noch Zeit nehmen für ein gemeinsames Mittagessen, geht einfach nicht. Und dann habe ich auch so eine gewisse, also man hört es ja schon raus in meinen Reaktionen, also das habe ich super selten, aber wenn meine Resilienz überwunden wurde, dann reagiere ich mit so einer passiven Aggressivität.
Mhm.
Wir schreien uns gegenseitig eigentlich gar nicht an, sondern wenn, dann
zickig oder ja, passiv.
Geben wir uns absolut gar keine Mühe, den anderen zu verstehen.
Mhm.
Und das ist natürlich verglichen mit unserem normalen Umgang miteinander so ein absolutes, ja, ein Stressor auch für den anderen, was scheiße sich anfühlt. Das hast du dann auch mir gegenüber gesagt, hast dann gemeint, hey, ich kann nichts dafür, ich will einfach nur was kochen. Also ich weiß gar nicht mehr, wie genau das Gespräch gelaufen ist, aber ich war dann so, ich kann mir keine Gedanken drüber machen, wann essen. Also wenn du das machen willst, mach's einfach, aber lass mich damit in Ruhe mäßig so.
Du hast noch so ein bisschen einen Vergleich zu dir gemacht, worum es, glaube ich, auch gleich so ein bisschen gehen wird. Also so, ich bin auch ganz oft für dich da, wenn du gestresst bist. Jetzt musst du auch mal verstehen, wenn ich hier gestresst bin.
Ja, so genau. Ja, also der springende Punkt war eigentlich der, dass du so ein bisschen, oder ich von dir den Vorwurf wahrgenommen habe, hey, reiß dich mal ein bisschen mehr zusammen. Das ist unfair, was du gerade machst. Und ich war so, hey, du musst sehen, dass das eine absolute Ausnahmesituation für mich ist und ich das gerade nicht kann. Mhm. Und darum ging es dann auch in dem Streit, den wir dann hatten, nämlich so ein bisschen die Frage, wie viel Emotionen muss man für sich behalten und ab wann darf man die so ausleben, wie ich jetzt in dieser Patzigkeit und in dieser passiven Aggressivität. Und andererseits auch, wie muss man, also müssen ist immer so hart, aber wie kann man für den anderen da sein? Wie sollte man für den anderen da sein? Und wie weit muss man sich selbst dann auch da zurücknehmen? Und da hatten wir, glaube ich, als wir reingegangen sind, gerade in dem Gespräch dann im Auto, so ein bisschen andere Anforderungen. Also ich war wo ganz anders. Ich habe viel mehr von dir erfordert, als du in dem Moment gesehen hast, was nötig wäre zu geben. Und es hat mich richtig fertig gemacht. Ich dachte so, das kann doch nicht sein. Also ich brauche jetzt jemand, der aushält, wenn ich auch ein bisschen passiv-aggressiv bin. Mhm. Und der sagt, hey, alles wird gut, jetzt machst du erstmal dein Ding und wir reden irgendwann.
Ja, wir haben ja dann auch nicht weiter gestritten. Ich habe mich dann auch entschuldigt, auch dafür, dass du mitgehen musstest, um mir zu helfen oder dass du mitgegangen bist. Ich meine, es ist auch deine Verantwortung. Du hättest mir auch sagen können, dass du das nicht schaffst. Und es hat jetzt auch wirklich nur 45 Minuten gebraucht, weil ich ja davor alles vorbereitet habe. Aber es war für dich einfach ein Stress on top. Und ich habe mich dann auch dafür entschuldigt, dass ich zurück sozusagen patzig war und nicht sozusagen das aufgefangen habe, deine Patzigkeit. Das ist halt ein super sensibles Thema. So dieses, wie du gerade sagst, wie viel Stress kann der andere auffangen? Wie viel Kapazitäten hat der andere? Gibt es Phasen, in denen es keinen Diskussionsspielraum für diese Kapazitäten gibt? Wir haben dann den ganzen Tag nicht kommuniziert. Also über WhatsApp habe ich noch eine Nachricht geschickt, die falsch bei dir angekommen ist, was wir später gemerkt haben. Ich wollte eher so sagen, ja, ist jetzt scheiße gelaufen. Ich mache heute Abend was mit meinen Freundinnen. Dann haben wir ein bisschen Zeit zu atmen. So mäßig, ich glaube, dass der Stress vergrößert wird dadurch, dass wir Reibungen dann haben. Lass uns mal kurz ein bisschen durchatmen. Und du hast es eher so wahrgenommen wie so ein Weglaufen und so ein, ja, ich will eben deinen Stress nicht auffangen. Ich habe keinen Bock darauf. Ja. Und ja, später kam dann in dieser Diskussion raus, dass du schon so am Limit warst, dass du keinen Diskussionsspielraum für meine Kapazitäten zulassen kannst.
Genau. Und also das möchte ich reinstellen, weil nicht, dass man das falsch versteht oder so. Es gibt absolut gar keine Entschuldigung dafür, irgendwie eine Grundaggressivität mit in ein Gespräch zu geben. Und es ist natürlich auch absolut scheiße, dass ich das in dem Moment mache. Worüber wir hier sprechen, ist eine absolute Ausnahmesituation, in der dir auch andersrum so passiert. Wenn Johanna sehr gestresst ist, dann kommen da auch manchmal so einfach, dann ist man gereizter.
Ja, das ist also ganz normal.
Darüber reden wir. Nee, aber ich würde schon kurz klarstellen, dass es absolut keine Rechtfertigung sein soll, alles, was wir hier reden, dass man mit sowas klarkommen muss oder dass man sowas machen sollte.
Das ist eine Erklärung.
Genau.
Und das ist auch normal. Das ist nicht in wenigen Momenten, wie oft wir manchmal zickig oder patzig zueinander sind, sollte nicht der Dauerzustand sein. Auch wenn man zum Beispiel gestresst ist, sollte man nicht dauerhaft zickig und patzig sein. Ja. Da gebe ich dir recht. Aber du musst dich dafür nicht so krass entschuldigen, weil es ist normal. Und ich war auch so ein bisschen der Überzeugung, und bin es auch eigentlich immer noch, dass es auch normal ist, dass ich dann wiederum ein bisschen patziger reagiert habe also Montag, Dienstag, Mittwoch. Alles Tage, wo ich so versucht habe aufzufangen, und Mittwoch kam dann das erste Mal, dass ich so war, nee, gerade kurz keinen Bock oder gerade kurz keine Kapazität. Und also ich bin so ein bisschen der Überzeugung, dass es auch, wenn einer von beiden oder beide gestresst sind, man hört ja auch, wie krass das Wochenende für mich war, dass es dann auch normal ist, dass man sich dann zickt, und danach kommt es halt drauf an, wer vielleicht gerade mehr Kapazität hat, dass der wieder auf den anderen zugeht und sagt, du, ja, ich sehe, dass du gerade gestresster bist als ich und es tut mir leid, dass ich das gerade nicht auffangen konnte. Lass uns nochmal drüber reden. Wie könnte ich dich unterstützen?
Genau.
Ich wollte nicht zurückpatzig sein. Ich wollte nur übers Abendessen sprechen. Keine
Ahnung. Und ich glaube, vielleicht war da so ein bisschen so das Missverständnis zwischen uns, dass wir beide dachten, der andere muss auffangen.
Mhm.
Also vielleicht dachtest du das ja in dem Moment auch noch. Oder halt auf jeden Fall dachtest du nicht, dass ich jetzt irgendwie weil ich das auch, also weil ich normalerweise halt nicht so krass so reagiere, dass du nicht so darauf vorbereitet warst und nicht so wusstest, was tun. Und jetzt, das hast du ja gerade schon ein bisschen angesprochen, habe ich dann an, also wir haben uns dann an dem Abend, Johanna war dann eine Zeit allein, ich war noch arbeiten, dann war ich noch mit einem Kumpel unterwegs und bin dann so irgendwann am Abend zurückgekommen und dann haben wir nochmal drüber geredet und da habe ich zu dir gesagt, dass ich von dir erwartet habe in dem Moment, dass du nicht patzig reagierst, sondern ich glaube, ich habe gesagt, du musst es in dem Moment einfach auffangen, weil ich keine Kapazität dafür habe, selbst aufzufangen und weil ich aber brauche, dass es aufgefangen wird und ja, dann ein bisschen verglichen habe, wie das in anderen Situationen läuft. Ich habe dafür nicht als Beispiel genommen, aber ich hätte natürlich auch, also die Situationen gibt es natürlich auch von dir, dass man natürlich oft in der Lage dazu ist, sowas zu kompensieren und sich so zu denken, hey, das geht jetzt gar nicht gegen mich. Ich weiß, dass das einfach nur dem Stress geschuldet ist, der Gereiztheit geschuldet ist und ich sehe darüber hinweg und also ich sehe einfach darüber hinweg.
Versucht die Harmonie so ja, da zu behalten.
Genau, entweder ich bin still, wenn ich gerade nicht anders kann oder ich versuche vielleicht sogar was Aufbauendes zu sagen und so. Und genau das habe ich gebraucht in dem Moment und habe das dann im Nachhinein auch eingefordert. Und da war so ein bisschen dann, also das war dann nicht mehr so geladen, das Gespräch, aber darüber haben wir uns dann so, haben wir dann diskutiert oder uns gefragt, was ist da das Richtige, ne?
Ja.
Gibt's das? Oder, also gibt es dieses einfach für jemanden da sein und
seine eigenen Scheiß drauf geben,
was mit einem selbst passiert oder gibt es das nicht?
Es ist super schwierig. Ich glaube, da sind wir auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ich empfinde das so, dass immer auch die Kapazität des Gegenübers irgendwo mit in die Rechnung gegeben werden muss.
Natürlich.
Wie schnell das passiert, in was für einem Maße das passiert, ist immer individuell. Für jeden Fall, es ist einfach krass hochgekommen und ich glaube, das war auch das, was mich halt dann auch noch verletzt hat oder auch schwierig für mich war, dass ich natürlich, und ich glaube, da können viele, die hier zuhören, auch relaten, einfach die emotionalere und psychisch belastetere Person bin in unserer Beziehung und dass du dadurch oft auffangen musst, was in Anführungsstrichen musst, was mit mir los ist und musstest in der Vergangenheit. Das ist natürlich viel besser geworden, dadurch, dass ich sehr viel an mir gearbeitet habe und auch, dass ich an meiner psychischen Verfassung gearbeitet habe. Aber dadurch hast du einfach auch über die Zeit lernen müssen, das liest man auch im Buch, oder gelernt und durch immer wieder Beziehungsarbeit und Selbstarbeit dazu gelernt und Mechanismen erlernt, wie du in solchen Situationen mit mir umgehen kannst. Und das war dann so ein bisschen Thema, dass du das immer so leicht auch, dass du dich halt mit mir verglichen hast und gesagt hast, ich fange ganz oft Sachen auf von dir. Wieso kannst du das jetzt nicht auch mal machen? Und ich muss sagen, ich leide hin und wieder auch mal unter so einem kleinen Imposter-Syndrom, was in der Beziehung angeht. Imposter bedeutet ja, dass man sich so fühlt, als wäre man irgendwie fehl am Platz oder zum Beispiel, wenn man es jetzt als auf dem Arbeits...
Als hätte man nicht die Fähigkeiten, eigentlich in dieser Position zu sein, dass man so wie in einem zu hohen Job als für seine Fähigkeiten.
Und das habe ich manchmal in unserer Beziehung, dass ich so denke, ich bin eine schlechte Freundin eigentlich und eigentlich sollte ich nicht, also das ist ja irrational.
Dass so ein intrusive thought ist, weil ihr wisst alle, dass unsere Beziehung sehr ausgewogen ist und so.
Ja, und das hat das so ein bisschen befeuert, dass du halt so ganz viel verglichen hast, so ja, aber ich schaff's doch auch, meine Bedürfnisse manchmal hinten anzustellen und du musst es jetzt auch können und ich habe halt, ich sehe das schon ein, aber ich kann nicht, also mir fällt es wirklich schwer und ich glaube auch, dass das ein Fehler oder nicht ein Fehler von mir ist, aber dass ich da dazulernen kann. Mir fällt es wirklich schwer, meine Bedürfnisse auszuklammern und ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, ob das überhaupt nötig ist und ob das okay oder wichtig ist. Weil ich glaube, ich kann mich noch erinnern, das habe ich auch im Buch geschrieben, als meine Mama so krank war und ich hier auf dem Boden lag im Flur und einen Heulkrampf hatte und gesagt habe, ich brauche mehr Unterstützung von dir. Und du hast gesagt, ich kann dir nicht mehr geben.
Das war im Auto, vom Haus von meinen Eltern.
Nee, das war hier.
Ich weiß noch, dass wir im Haus vom Haus meiner Eltern drüber geredet haben, dass ich meinte, hey, ich bin doch voll für dich da, mit irgendwie Worten und vor allem Acts of Service, dass ich ins Krankenhaus gefahren bin oder so, aber halt nicht mit, oder eher weniger mit Worten. Also, dass ich eher nur so gesagt habe, es wird alles gut, aber nicht mit dir durch dieses Tal der Trauer oder der Angst gegangen bin, weil das man das ja auch manchmal braucht, einfach nur sich gegenseitig oder sich zuhören und dabei begleiten, sich Sorgen zu machen.
Ja, und sogar da war es wichtig, dass du gesagt hast, aber ich habe keine Kapazitäten mehr gerade, ich kann nicht. Und wenn ich jetzt einfach nur darauf gesagt habe, ja, aber du musst, dann würde das nichts bringen, sondern wir haben dann versucht zu schauen, ja, was für Kapazitäten brauche ich denn? Was gibst du mir vielleicht gerade, was ich gar nicht brauche,
ja,
was
wichtig.
Deine Kapazitäten aufbraucht, ohne dass es mir was bringt? Und so sind wir langsam dahin gekommen, dass du vielleicht nicht keine Kapazitäten hast, sondern dass du andere Sachen umschwenken kannst.
Also, dass ich zwar gerade keine Kapazitäten habe, aber die Kapazitäten, die ich habe, anders einsetzen kann.
Genau, die Energie anders einsetzen kannst.
Das finde ich aber in dem Fall jetzt schwierig, weil ich glaube, du nicht ich finde das nicht übertragbar, weil du an dem Tag, also vorgestern, nicht an deiner Kapazitätsgrenze warst. Weißt?
Ja, ich finde das halt.
Also das ist eher die Frage gewesen. Also es war ja nicht so, dass du auch am Limit warst, sondern du dich überhaupt gefragt hast, muss ich da hingehen? Muss ich mein Limit vielleicht erreichen?
Ich war nicht allgemein an meinem Limit, aber in dieser Situation ja scheinbar schon, weil sonst hätte ich ja nicht. Also man kann ja auch kurz in einer Situation nicht die perfekte Version seiner selbst sein und dann in einer anderen Situation wieder anders drauf blicken. Was ich damit sagen will, allgemein, ist, dass ich nicht glaube, dass es gesund ist, seine Bedürfnisse komplett hinten anzustellen. Klar.
Ich finde schon, in einzelnen Situationen muss man das sogar, weil es einfach jemand gerade braucht. Also gerade wenn du diese Situation mit deiner Mama beschreibst, da war ja ganz klar, könnte jederzeit irgendwas passieren, was zur Folge hat, dass du jetzt alles stehen und liegen lassen musst. Da, keine Ahnung, fehlt irgendwie ein Kleid oder irgendwas zum Anziehen oder eine Zahnbürste oder was, dann würdest du es machen. Aber da bist du nicht dafür bereit, weißt? Also das ist der Unterschied.
Du meinst, ich kann über meine Kapazitäten gehen bei meiner Mutter zum Beispiel, bei dir habe ich es nicht gemacht.
Du denkst nur, dass es nicht notwendig ist. Und da ist meine Meinung zu, dass es, solange es wenige Momente sind, die auch absehbar sind, dass sie vorbeigehen und man mit seinem Handeln auch dazu beitragen kann, dass die vorbeigehen, dass dann das in der Beziehung erfordert ist. Das ist mein Verständnis und so lebe ich in unserer Beziehung auch, dass ich bereit dazu bin, in wenigen Momenten nicht diese 50-50% Beziehungsarbeit zu gehen oder 60-40-40-60 ist ja auch alles, das ist alles Alltag. Aber in so Ausnahmesituationen ist 95-5 und dazu bin ich bereit, weil...
Aber auch nicht immer.
Nicht immer, aber das ist eben das, da kamen wir ja dann auch drauf. Also ich bin es nicht immer, aber halt in 9 von 10 Fällen, habe ich gesagt. Und in der Größe kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich schon mal so einen Breakdown hatte und du warst halt direkt irgendwie nicht da. Und da habe ich, also und dann hast du das begründet mit, das ging aber auch gar nicht, weil hier PMS und keine Ahnung, was alles ja Sachen sind, die da mit reinspielen, die Kapazitäten irgendwie fordern, aber vielleicht bin ich da auch falsch, aber ich will, also um meine Position auszudrücken, ich habe zu dir gesagt, und das denke ich auch, dass das in dem Moment nicht schwerer wiegt. Also, dass das andere schwerer wiegt, wo ich dir schon am Morgen gesagt habe, dass ich aufgewacht bin und schon über meine Belastungsgrenze war. Und in dem Moment, auch weil du weißt, dass es vorbeigeht, da sehe ich den Beziehungspartner dann, dass er, also, weißt du, durchs Feuer geht. Was denkst du?
Ja, ich bin ein bisschen sprachlos irgendwie. Ich muss sagen, das Thema ist auf jeden Fall noch sehr frisch. Ich glaube, meine Belastungsgrenze ist einfach schon relativ weit unten allgemein in meinem Leben.
Ja, das verstehe ich voll.
Und du hast recht. Vielleicht muss ich mich auch reflektieren und mich fragen, ob ich da... Entschuldigung. Gleich. Ob ich da einfach vielleicht wirklich eine bessere Freundin sein könnte. Ich weiß es nicht. Ich ich bin mir so unsicher und irgendwie kommt es mir auch, irgendwie fällt es mir schwer, mich hineinzuversetzen in Phasen, in denen es mir so schlecht geht und wie du dann reagierst und auch, ja, weil ich auch weiß, dass du auch lange gebraucht hast, um so für mich da zu sein.
Ja.
Es war auf jeden Fall eine große Reise, in der ich mich viel erklären musste, in der du viel, ja, auch dagegen gehalten hast und gesagt hast, nö, ich umarm dich nicht, dann, wenn du weinst, ich habe keinen Bock darauf und so.
Ja, das ist unfair zu vergleichen, wo ich nach 1000 Mal ausprobieren bin und du beim ersten Mal. Das ist nur, dass
aber trotzdem habe ich vielleicht da jetzt einfach nicht, also war ich nicht richtig für dich da. Ich will mich gar nicht so verteidigen. Es gab schon auch Phasen in unserem Leben, würde ich mal sagen, wo ich auch für dich da war. Das kommt
natürlich
jetzt so ein bisschen so rüber.
Nein, gar nicht.
Das wäre das erste Mal, dass ich für dich da sein müsste und du sagst, ja, du hast versagt.
Nein, in diesem Kontext, also in diesem Vollstressen und so. Das
war ja nicht das erste Mal, dass es dir schlecht geht in unserer Beziehung oder dass du Stressoren hast oder dass ich für dich da bin.
Nein, das ist auch nicht das erste Mal, dass ich Stress auf der Arbeit habe oder also gestresst bin von der Arbeit. Und da bist du voll, also bist du auch für mich da. Es geht jetzt wirklich um diese Ausnahmesituation, die, ja, also ich kann mich schon an Momente erinnern, in denen es so war. Und da war das vielleicht auch noch klarer, weil es auch ein längerer Zeitraum war. Und da war es konstant irgendwie 70-30 oder 80-20. Und da warst du dann nach einer Zeit auch so, hey, ich kann, also was auch dann zu Recht ist, was ich auch schon oft gemacht habe, wenn es über längere Zeiten ist, dass man dann irgendwann sagen muss,
es geht gerade nicht mehr.
Ey, ich bin wirklich, also ich mache das super gerne und ich würde es auch gerne weitermachen, aber ich kann gerade nicht mehr.
Ja.
Aber das ist für mich nicht der Moment, sondern es ist ein anderer Moment, in dem ich es einfordere. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt, was Menschen dazu sagen oder was Bücher darüber schreiben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich das für mich irgendwie so sehe. Gleichzeitig lege ich es aber auch nicht auf die Goldwaage. Also es ist einfach nur, dass ich in dem Moment gemerkt habe, dass es mir gar nicht gut getan hat, dass du da noch mehr drauf eingegangen, also den Stress halt weiter hochkochen lassen hast und dass ich mir gewünscht hätte, dass du dagegen gehst. Und aber ich finde es gut, dass wir dann darüber reden konnten und uns austauschen konnten und gegenseitig die Position des anderen verstehen wollten. Und dadurch ist es ja, also ist allein schon viel getan, weil niemand von uns gesagt hat, nee, also ich bleib genau da stehen, wo ich stand. Also im metaphorischen Sinne.
Ja. Und ich fand es dann halt auch wichtig und das ist, glaube ich, auch das, was wir jetzt daraus mitnehmen, halt einfach, dass ich dich gefragt habe, hey, was brauchst du überhaupt? Was sind die Sachen, die dir helfen? Und dass ich da einfach dazu lernen will, was dir hilft, wenn du so von der Arbeit gestresst bist oder so. Ja, weil wir haben einfach unglaublich, ich glaube, wir haben schon in einer anderen Folge drüber geredet, ganz anderen Umgang mit Stress und was wir da brauchen.
Ja.
Und wir versuchen uns gegenseitig oft das zu geben, was wir wollen würden. Und das funktioniert dann nicht. Und das ist einfach extrem viel Arbeit, zu lernen, wie der andere Dinge braucht. Und das haben wir in ganz vielen Bereichen unseres Lebens schon gelernt, sowohl für dich, sowohl für mich. Und in dem Bereich einfach dieses komplette, ich kann nicht mehr, das muss ich bei dir noch lernen, was du dann brauchst. Und auch für mich lernen, weil ich habe auch gerade überlegt, bei meiner Mutter zum Beispiel, da hatte ich ja dann noch dich als Ausgleich. Ich habe meiner Mama ganz viel geholfen, bin über meine Kapazitäten gegangen und dadurch haben aber wir so ein bisschen mehr uns aufgeteilt. Und dass ich vielleicht lerne, dann in solchen Phasen, wo es dir nicht so gut geht, dann auch andere Menschen mit einzubeziehen und irgendwie meine Freundinnen anzurufen und zu sagen, oh, das ist gerade voll schwierig, dass ich halt nicht dir dann sage, dass es mir schlecht geht eigentlich, sondern dass ich das meinen Freundinnen sage und mit denen irgendwie das ausgleichen kann. Ja, Heavy Topic, auch sehr roh haben wir uns da gerade gezeigt.
Ich habe gerade Happy Topic verstanden.
heavy.
Aber es war heavy
und das,
gemeint.
Ich glaube, es lag auch daran, dass wir so nochmal richtig tief reingegangen sind in das Thema, weil wir müssen hier auch aufbauen, worum es geht. und dann sozusagen Sachen, die wir manchmal schon geklärt haben, nochmal aufreißen. Haben wir ja auch gemacht bei diesem Party-Thema oder so. Und das ist manchmal wirklich hart, weil dann redet man ja so, als hätte man noch keine Lösung gefunden. Und dann kommt wieder die Emotion raus, als man noch keine Lösungen hatte. Aber wir müssen ja so reden, damit ihr versteht, wohin wir gehen, woher wir kommen. Mhm. Also so, das ist sehr intensiv manchmal. Also ich hoffe, ihr seid bei der Journey gerne dabei. Euer Trostkasten.
Wir haben eine spannende Thematik heute mitgebracht, die auch so ein bisschen an das anknüpft, was wir gerade gesagt haben. Worte, die hier im Podcast super, super oft fallen, nämlich Beziehungsarbeit von Lilly bekommen. Wir wissen, das haben wir schon mal.
Ja, wir hatten Lilly und Marshall schon mal, aber sie hat sich selber so genannt. Deswegen. Und deswegen, ja.
Und zwar hat Lilly irgendwie eine OP gehabt und innerhalb von 2 Tagen den ganzen Podcast durchgehört. Und das, obwohl sie nie Podcast hört. Also mega cool. Und hoffentlich auch ist die OP gut gelaufen und die geht's wieder gut. Und auch wenn du jetzt aus dem Krankenhaus rauskommst, hörst du trotzdem noch den Podcast. Naja, ich lese mal vor. In der letzten Folge ging es ja um Beziehungsarbeit und auch darum, dass es Leute gibt, die Beziehungsarbeit als doof ansehen. Ich, Lilly, sie ist 25, bin mit meinem Freund, 26, Marshall, seit 6 Jahren zusammen. Vor einem Monat sind wir erstmals zusammengezogen, da wir beide wieder in der Heimat sind. Davor hatten wir 1,5 Jahre Fernbeziehung. Davor waren wir in derselben Stadt in WGs. Die letzten Monate waren durch die Fernbeziehung anstrengend. Vielleicht auch mehr für mich als für ihn. Da vor allem ich hin und her gefahren bin, 4 Stunden Fahrt, da Marshall am Wochenende immer Fußball spielt und nicht wegfahren konnte. In der Heimat hat er in den letzten 1,5 Jahren bei seinen Eltern gelebt und ich bei meinen Eltern, wenn ich in der Heimat war. Wir verstehen uns auch jeweils mit den eigenen und Schwiegereltern sehr gut. Dennoch hatten wir zu wenig Quality Time als Paar und es hat sich einfach viel angestaut. Langsam merke ich, wie gut uns als Paar die neue Situation tut. Also das Zusammenwohnen. Dennoch finde ich, dass uns Beziehungsarbeit total gut tun würde. Ich denke, dass wir dadurch zukünftig belastende Phasen in der Beziehung sowohl als Paar als auch als Individuen besser überstehen könnten. Zudem könnten wir Streits und Diskussionen auf bessere Art lösen. Leider sieht Marshall das gar nicht so. Laut ihm soll eine Beziehung einfach so gut funktionieren. Und wenn es Arbeit braucht, dann wird die Beziehung eh nicht halten. Vielleicht schreckt ihn auch das Wort Beziehungsarbeit ab. Auf jeden Fall wollte ich euch um Tipps fragen, wie ich damit umgehen könnte und wie ich Marshall vielleicht davon überzeuge, dass wir mehr Beziehungsarbeit leisten könnten und es uns beiden gut tun würde. Ich habe ihm übrigens schon vorgeschlagen, dass wir bei Streits versuchen, wir gegen das Problem statt Marshall gegen Lilly zu sein, und diese Idee gefällt ihm gut. Würde mich sehr über eure Gedanken zu Beziehungsarbeit-Gegnerinnen freuen.
Also, das ist ja so ein weit verbreitetes Konzept, auch auf Social Media und auch so, glaube ich, so dieses, ja, Beziehungen müssen oder Liebe muss einfach sein, Beziehungen müssen einfach sein, damit es die richtigen sind. Und ich finde, das ist Quatsch.
Ich finde auch das Quatsch. Also vor allem dann, wenn man halt über diese erste rosarote Brille, also da gibt es auch im Buch ein Kapitel drüber, wenn die rosarote Brille dann mal runterfällt, weil 2 Menschen aufeinandertreffen, die nicht genau gleich denken und andere Hintergründe haben, und da entsteht einfach Reibung, und ich glaube, der muss man auch irgendwie Ausdruck verschaffen, weil dann wächst man auch. Also ich würde sagen, Konflikte oder Auseinandersetzungen führen immer auch zu Wachstum, und also das habe ich zumindest als Ziel.
Ja, ich glaube, dass in dem Fall habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die 2 eigentlich ganz viel Beziehungsarbeit auch schon gemacht haben, so wie es sich anhört. Also wir wissen jetzt keine genauen Beispiele. Das ist halt also so richtig intensiv. Gibt es jetzt irgendein Thema, wo sie gerne Beziehungsarbeit anwenden würde, aber er will nicht, weil so diese ganzen Phasen, die sie so beschreibt, das haben sie nicht ohne Beziehungsarbeit geschafft, das glaube ich.
Das ist voll das spannende Thema. Vielleicht ist Beziehungsarbeit ja als Zeit zusammen verbringen einfach nur gemeint. Also da könnten wir jetzt viel Interpretation reinsetzen.
Nee, ich glaube, sie hat ja die Folge gehört und gehört, was wir darunter verstehen, und dass eine Beziehung halt auch ja in Weiterentwicklung und so. Und wie du gerade sagst, wenn man keine Beziehungsarbeit leistet, egal wie man das jetzt definiert, dann wird die Reibung, weil ich glaube, er hat nichts gegen die Reibung, Marshall. Also er sagt ja jetzt nicht, ja, wenn man sich streitet, dann ist eine Beziehung nicht.
Doch. Er sagt, richtig, in einer Beziehung muss es laufen.
Ja,
ansonsten
laufen.
Wird es eh nicht halten.
Ja, aber ich glaube, also es hört sich schon so an, als würden die sich auch manchmal reiben und oder nicht, zum
ja,
Beispiel
das
nicht du
schon,
gegen mich, sondern
das
wir
ich schon,
gegen das
aber
Problem.
Aber Marshall sagt, laut ihm soll eine Beziehung einfach so gut funktionieren.
Ja, aber das vielleicht denkt er, dass sie sich streiten, aber dann vertragen sie sich wieder und alles ist gut. Aber was ich so unter Beziehungsarbeit verstehe, ist halt, dass man eben an sich und der Beziehung in dem Fall arbeitet und so wächst, dass die Reibung vielleicht dann gar nicht mehr entsteht in dem Thema oder weniger entsteht oder man Lösungen, nachhaltige Lösungen findet. Und ich glaube, wie sie sagt, ist das vielleicht so ein bisschen die Bezeichnung für ihn, dass es so ist, es ist Arbeit, in Anführungsstrichen,
ja,
aber unterbewusst machen sie es vielleicht, ja. Weil
ja,
sonst würde man ja niemals, hätte man in den Jahren Lösungen für irgendwas gefunden, was die zwei durchgemacht haben mit Fernbeziehung und bla bla bla. So, Beziehungsarbeit ist auch oft unterbewusst. Und wenn man dann vielleicht so sich hinsetzt, ohne dass ein Problem entstanden ist und dann sagt, du, jetzt müssen wir aber mal Beziehungsarbeit leisten, dann, dass er dann vielleicht sagt, ja, wieso, es ist doch gerade alles in Ordnung.
Genau, das denke ich auch und ich glaube, dass da auch schon viel Beziehungsarbeit läuft, also wie du gesagt hast, das wäre nicht so, da wäre man nicht durchgekommen, wenn man nicht Beziehungsarbeit leistet und also ich finde, also ich lese aus der Mail schon so eine bisschen was anderes, dass Lilly was anderes unter Beziehungsarbeit versteht als wir. Weil für mich ist es einfach nur, sich, wenn man Reibungspunkte hat, nicht davor zu scheuen, die halt wirklich bis zum Grund zu bearbeiten. Und das klingt voll danach, als würdet ihr das eigentlich schon tun, also Marsha und Lilly. Weil wir beide gegen das Problem statt Marsha gegen Lilly, das würde ich eigentlich als so die Quintessenz der Beziehungsarbeit nehmen. Und das führt dann dazu, dass man in einer Versöhnung oder so, also wenn man gestritten hat, dass man das mal als ersten Punkt nimmt und dass man vielleicht, wenn man merkt, man ist noch nicht so super zufrieden damit, dass man auch nochmal reingeht. Und für mich ist das Beziehungsarbeit, keine Angst davor zu haben, nochmal den Finger in eine noch nicht ganz verheilte Wunde zu stecken, in dem Wissen, dass man ja, dadurch dann halt einfach das nächste Mal besser auf eine Verletzung vorbereitet ist. Aber halt nicht viel mehr. Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube.
Verstehe ich das vielleicht auch falsch? Wie denkst du?
Kann ja auch sein, wir wissen nie die ganze Story, dass sie die meiste Beziehungsarbeit macht und sich wünschen würde, dass er auch mehr macht. Weil sie sagt zum Beispiel auch, dass sie in der Fernbeziehung zum Beispiel immer hingefahren ist. Es löst natürlich viele Probleme, aber er nicht, sondern sie. Löst das Problem ja durch das Hin- und Herfahren. Also kann ja auch sein, dass sie sich von ihm mehr Arbeit und auch Initiative erhoffen würde, so in Probleme reinzugehen, Lösungen zu finden.
Also würdest du sagen, dass Beziehungsarbeit bedeutet, sich selbst mehr Stress oder Aufwand zu geben zum Wohle der Beziehung?
Nee, sondern dass man Lösungen findet für Probleme. Und die nachhaltig, also, und die Lösung wäre ja jetzt zum Beispiel, wir sehen uns nicht, wir haben Stress wegen der Fernbeziehung. Also fahre ich halt, also sehen wir uns immer am Wochenende und.
Aber sie fährt?
Ja, dadurch macht sie ja die Beziehungsarbeit.
Nicht. Okay.
Also klar, vielleicht wollte, keine Ahnung, ich also Beziehungsarbeit ist für mich, gemeinsam nachhaltige Lösungen für Probleme finden.
Mhm.
Und sie hat kein spezifisches Problem genannt. Und das wäre vielleicht auch mein Tipp, dass sie dann erst bei ihm mit Beziehungsarbeit ankommt, wenn es halt auch ein Problem gibt. Und dass man dann einfach sagt, hey, lass uns zusammen eine Lösung finden. Und dann macht man sozusagen Beziehungsarbeit, ohne es jetzt so zu benennen.
Benennen das auch übrigens nur in der Beschreibung dessen, was wir tun, so und niemals voreinander, sondern das heißt dann halt eher.
Nein,
überhaupt nicht. Aber das heißt dann eher, also Beziehungsarbeit einfordern vom anderen tun wir insofern, also das, was ich jetzt dir gesagt habe, dass ich mir wünsche, in so einer stressigen Situation, dass du dann das für mich abfederst, weil wir dann weniger Stress als Beziehung haben, als Ganzes. Und so wird es halt immer in den kleinen Momenten irgendwie gefordert, dass der andere vielleicht irgendwie was tut oder was unterlässt, vielleicht auch zum Wohle der Beziehung.
Und wir setzen uns selten hin und sagen, du, ich wünsche mir mehr Beziehungsarbeit von dir.
Nein, wenn, dann sondern sagen wir, hey, wir brauchen wieder. Speziellen
Wunsch. Ja. Also zum Beispiel, ich wünsche mir mehr Unterstützung von dir, ich wünsche mir mehr Hilfe im Haushalt von dir. Und das ist dann Beziehungsarbeit, daran zu arbeiten. Aber wir sind jetzt nicht so, dass, also wir beschreiben das für euch größtenteils
mit
dem Wort Beziehungsarbeit, aber wir machen das jetzt nicht im Alltag so miteinander. Ich finde, dieses alles muss von alleine laufen, das, sonst wird die Beziehung eh kaputt gehen, finde ich super schwierig, weil man dann genau sich davor verschließt, weiter zu lernen, weiter zu wachsen. Ich finde das, also klar, es sollte nicht unglaublich anstrengend jeden Tag sein, man sollte Lust daran haben, miteinander Zeit zu verbringen. Ja. Es sollte Spaß machen, miteinander das Leben zu verbringen. Ja. Es gibt solche und solche Zeiten und da geht man durch, wenn man das miteinander möchte. Aber so, wenn man gar keine Beziehungsarbeit leistet und auch keine Selbstarbeit, dann wird die Beziehung immer so bleiben, wie sie ist. Und das kann sich dann halt auch ganz krass im Kreis drehen. Und dann sagt man sich sozusagen, also Marshall sagt sozusagen, du, ich habe nichts mehr zu lernen im Leben. Und wir als Beziehung auch.
Oder
nicht.
Er sagt vielleicht auch, ich habe da keine Lust drauf, weil das erscheint erstmal stressig. Weil ich kann mich genau erinnern, dass ich auch von so einem Standpunkt kam, wo ich mir dachte, hey, müssen wir jetzt wirklich nochmal über dieses Thema reden? Irgendwie wissen wir doch schon, dass wir da nicht einer Meinung sind und so. Und also wie es mir das Ganze halt irgendwie schmackhaft wurde, ist, dass ich gesehen habe oder dass mir klar gemacht wurde, ich habe keine Ahnung mehr, wie es genau gelaufen ist, aber dass ich nicht nur der Beziehung was gut tue, was Gutes tue, auch nicht nur dir was Gutes tue, sondern auch mir, weil ich durch diese Investition meine zukünftige Konflikte vermeide und mein zukünftiges Wohlbefinden einfach steigere. Also, dass ich das am Ende, das klingt jetzt, als wäre ich voller Ego, aber dass ich das am Ende für mich mache. Also, dass
auch,
ich.
Ja,
genau.
Ja,
also, aber das ist, war für mich, weil wir haben, das wird sich ja zeigen, wenn man eine Beziehung, die keine Beziehungsarbeit leistet, zeigt sich dadurch, dass sie immer und immer wieder über die gleichen Themen spricht und nicht weiterkommt.
Beziehungsarbeit kann ja auch sein, sich einen Tag in der Woche Zeit füreinander zu nehmen.
Genau.
Weil immer wieder das Thema kommt, wir nehmen uns keine Zeit füreinander. Ja. Und
da muss
das,
halt irgendjemand mal sagen, hey, Mittwoch ist Date Night. Oder wann?
Und also es kann auch schöne Sachen können ja Beziehungsarbeit sein, in Anführungsstrichen. Aber wie du sagst, ist es für ihn vielleicht sinnvoller, auch zu sehen, dass man eben, dass es was Gutes tut, dass es der Beziehung gut tut, dass es einem selbst gut tut und dass es je nach Problem sich das auch wechselt. Also manchmal ist es ja auch ein Problem, was eher das Gegenüber hat, woran man arbeitet zusammen. Manchmal hilft die Beziehungsarbeit einem selbst, keine Ahnung, die Arbeit daran, dass ich unabhängiger geworden bin, hat mir, dir und uns geholfen. Und so,
das ist ja ein Triple Win.
Ja, Win-Win-Win-Situation. Deswegen vielleicht, also ich glaube, weil sie auch sagt so, ja, wie könnte ich es ihm schmackhafter machen? Ich glaube, so ein bisschen für dich schon mal, Lilly, so, oder auch für alle, so Beziehungsarbeit muss nicht immer das Anstrengendste der Welt sein. Oft passiert das auch unterbewusst und man braucht auch nicht einen extremen Optimierungsdrang. So, das kann auch in die falsche Richtung gehen, Selbstoptimierung oder auch Beziehungsoptimierung. Man kann auch Sachen laufen lassen, es muss auch nicht alles perfekt sein. Aber ich glaube, dass es helfen würde, das halt nicht so krass zu benennen, sondern einfach, wenn ein Problem da ist, versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und wenn er das nicht möchte, dann also haben wir ein ganz anderes Problem.
Genau, weil die Prämisse oder die Bedingung dafür ist, dass man halt wirklich, also dass einem was an dem anderen liegt und man den glücklich machen will. Und ich will noch mal kurz darauf eingehen, dass, also Beziehungsarbeit, ich das vielleicht auch, oder dass ich es ein Stück weit auch so verstehe, dass man vielleicht auch mehr Zeit, also dass Lilly vielleicht auch mehr Zeit verbringen will, einfach in der Beziehung, um an so Themen zu arbeiten, aber vielleicht auch einfach nur, um gemeinsam zu sein. Und ich glaube, da kann es sehr viel bedeuten, oder da kann es sehr viel ausmachen, einfach zu sagen, hey, ich fühle mich vor allem dadurch geliebt, dass wir Zeit miteinander verbringen. Und ich fühle mich gerade in der Zeit nicht genug geliebt. Es braucht es mehr. Und so kann man es eigentlich für jede Love Language irgendwie halt einfordern, die Art von Beziehungsarbeit, wenn man das in dem Kontext so nennt, zu bekommen.
Ja, es ist halt schwierig, weil vielleicht ist es, also wir wissen nicht die ganze Geschichte, aber vielleicht ist Marshall so ein Mensch, der zum Beispiel sagt, Ja, aber wenn du dich nicht durch das geliebt fühlst, was aus mir natürlich rauskommt, dann passt es einfach nicht.
Ja gut, das ist aber ein falsches Verständnis. Ja. Also da muss man dann für sich, ich glaube, man kann, also jetzt sind wir wieder an dem Punkt, ne, da kommt man immer hin. Also da, eine gewisse Lernbereitschaft muss halt da sein, auf beiden Seiten. Ne? Also ich glaube, wir haben auch nicht die gleiche Love Language gesprochen und ich habe mir Mühe gegeben, aber es ist auch ganz klar, dass ich manche Sachen einfach nicht kann. Also dass ich mich nicht so oft gekuschelt, ich will nicht so oft gekuschelt werden, wie du gerne kuscheln würdest, zum Beispiel. Also, aber wenn jemand gar nicht bereit ist, sich zu bewegen, dann ist die Person halt irgendwie gerade nicht ready für eine Beziehung. Und wenn da absolut keine Bewegung ist und wenn das absolut braucht, dann ist es nicht die richtige Beziehungsperson. Dann kann man trotzdem mit der zusammen sein.
Dann ist aber, vielleicht dieses, wenn nicht alles läuft, dann führt es zum Ende, dann wirklich das, was zum Ende führt, weil man sagt, nee, es läuft nämlich nicht alles und wenn du nicht daran arbeiten möchtest, dann führt es zum Ende der Beziehung eventuell. Also nicht auf Lilly und Marshalls bezogen, sondern einfach auf dieses allgemeine Gegnersein von Beziehungsarbeit. Mhm. Ich glaube, da ist auch bei manchen Menschen einfach so ein bisschen Faulheit und auch so Verschließen vor Wachstum und auch so Selbstreflexion.
Ja, ich glaube, es gibt so viele Leute. Ich glaube, viele sind einfach auch sehr egoistisch. Ja. Also gerade in Beziehungen. Wenn ich mir angucke, ganz, ganz viele Beziehungen gehen, glaube ich, wirklich so 2 bis 5 Jahre, wo es dann drauf ankommt, hey, bist du bereit dazu wirklich, ja, dann musst du vielleicht dich weiterentwickeln.
Weiterentwickeln.
Weil du bist davor Single gewesen und jetzt bist du in einer Beziehung. Mhm. Natürlich musst du dich da weiterentwickeln.
Ja, selbst reflektieren, weiterentwickeln, an sich arbeiten, nicht die Augen verschließen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wovor manche vielleicht Angst haben, die Augen zu öffnen und dann Probleme zu finden, an denen man arbeiten muss, was natürlich auch anstrengend sein kann. Aber da einfach mal unsere Position, ich glaube, das sollte allen klar sein, sonst würden wir diesen Podcast nicht machen. Beziehungsarbeit ist super wichtig und es lohnt sich, genau.
Geschichten aus dem Paulanergarten.
Führung 2-1. Sebastian hat mal wieder ein Tor geschossen. Ey, oder Johanna ein Eigentor. Ich weiß es ja nicht.
Ist so krass. Also ich glaube, dass du die Leute einfach...
Habe ich euch jetzt manipuliert? Ja. Habe ich Druck gemacht, meinst du?
Du machst immer Druck, dass die Leute gegen mich wählen.
Nein, ich habe ja, also ich habe einfach die besseren Geschichten. Also
ja, weil die wahr sind, weil ich die ganze Zeit lügen muss.
Ach komm schon.
Und was war letzte Woche
es ist
noch
einfach, mal? Ich muss kurz gucken. Ah, mit dem Fahrradhelm. Ja, sorry, aber wer überlegt sich sowas schon wieder? Also das sind alles, ich erzähle einfach Geschichten aus dem Leben. Heute auch wieder.
Spucke, ihr könnt euch schon mal drauf gefasst machen. Also das Lustigste daran ist, dass es immer auch bei mir auch Geschichten sind, die am Leben auch an uns dran sind. Also diese Geschichte. Und da war noch das drin, dass du gesagt hast. Also seine Geschichte war, dass er einen Helm hatte, und dann ist er aufgegangen, Airbag, super langweilig.
Super kritische Rückfrage war, warum habe ich nicht gepostet? Also würdest du unser ganzes Leben posten?
Ja.
Und fragst du es heute auch wieder?
Vielleicht. Und bei mir war die Story, wo wir nicht wussten, woher die Spucke kommt. Und ja, das ist eine wahre Geschichte, die ist aber viel früher passiert auf einer Familienfeier von mir mit Eierlikör, als wir noch nicht vegan waren. Und das hätte euch auch auffallen können, weil Sebastian hat tatsächlich gesagt, ja, wir haben keine Probe damals entnommen. Und also von der Spucke.
Ja, die Leute wissen doch, dass da Wahrheiten drin sind, du.
Ja, aber dass ihr nicht dann gedacht habt, ach so, das ist wirklich passiert. Mann, ihr glaubt mir gar nichts mehr und ich find's blöd und ich bin jetzt hinten und ich hoffe, dass es diese Woche, dass ihr mir einfach mal wieder Glauben schenkt, wirklich. Weil
guck mal, wie Johanna bettelt, einfach weil sie schon wieder weiß, dass es schwierig wird.
Du bettelst seit 13 Folgen, bettelst du die Leute voll, dass sie endlich...
Also ich finde, also danke für das Vertrauen, das rechne ich euch hoch an, aber ihr seht, ich habe euch nicht hängen lassen und ich finde, genauso kann es weitergehen, am 30. September Sebastian wählen. Wer fängt an?
Ich glaube, letzte Woche habe ich... wieder. Und nächste Woche mache ich auf jeden Fall eine Story, weil wenn du nächste Woche gewinnen solltest, dann kriege ich schon eine Bestrafung und ihr müsst aussuchen, was die Bestrafung sein wird.
Auf 1 oder auf 3? Auf 1.
Auf 1.
Schnick, schnack, schnuck. Okay, Johanna hat Papier, ich habe Stein. Das heißt, du darfst aussuchen oder anfangen?
Du fängst an.
Okay, ich fange an. Okay, meine Story ist relativ schnell erzählt, aber Das ist eine Riesenfreude in mir aus, wenn ich drüber nachdenke, dass es echt passiert ist. Und zwar, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich bin letztes Jahr so abgefahrener NU-Fan geworden. Also am Anfang des Jahres waren wir auf dem Das Ding-Festival. Es war schon letztes Jahr, ne?
Ja, es war letztes Jahr.
Waren wir auf dem Das Ding-Festival und da habe ich den das erste Mal gesehen und dieser Typ mit seinen Liedern war so voll meine Vibe. Und dann haben wir den auch nochmal gesehen auf dem Happiness und dann irgendwann im Sommer ist Rimini rausgekommen, also dieser Song. Da ist sie, Melancholie, in ihren Augen spiegelt Rimini. Das war mein Lieblingslied den ganzen Sommer. Und es war wahrscheinlich gar nicht im Sommer, weil wir haben das schon am Gardasee gehört. Auf jeden Fall bin ich übelst der NU-Fan gewesen seit dem Zeitpunkt. Mittlerweile, also jetzt diesen Sommer, habe ich Sberg übelst am Start. Es geht aber ja auch in die Richtung. Ein paar andere. Auf jeden Fall aber war das so um meinem Geburtstag rum, war ich noch mega der NU-Fan und ich habe so als Witz zu Johanna gesagt, hey Johanna, bitte besorg mir irgendwie ein Video, wie NU mir zum Geburtstag gratuliert. Und Johanna hat ja die ein oder andere Connection in die Branche. Wir waren ja mit 1999 schon auf einer Release-Party und haben Rosa Rugosa dieses Plakat gemacht. Und so kam dann an meinem Geburtstag das Video von Ennio, wo er so in die Kamera strahlt und ihr sagt, hey Sebastian, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und ich höre, du fährst zwar nicht nach Rimini, aber Italien, Gardasee jedes Jahr, deswegen enjoy your time und hab ein geiles Leben mäßig. Und einfach mein Held hat mir ein Geburtstagsvideo geschickt. Übrigens, Johanna hat noch Zeit, die macht es auch sehr gerne für euch, Geburtstagsvideos drehen. Kannst ja vielleicht in deine Story posten im Nachhinein. Also wenn ihr abgestimmt habt, natürlich.
Gut gelogen. Kann man Videos in Stories posten, die es nicht gibt? Wäre meine Frage.
Nein, kann man nicht.
Mhm. Wenn du letztes Jahr so krasser Fan warst von Ennio, dein Geburtstag war fast schon diesen Sommer. Du meintest doch, du bist gar nicht mehr so ein großer Fan.
Es war im April, also da war ich noch. Und die ganze Festivalsaison, wo ich Berg auch kennengelernt habe, die kam jetzt später.
Okay, keine weiteren Fragen. Ihr werdet die richtige Entscheidung treffen.
Das war nicht so stark.
Von dir? Mhm.
Von dir?
Also, jetzt kommt meine Geschichte. Weißt du, ich habe schon jetzt das Gefühl, dass ich verlieren werde, weil, Mann, es nervt mich
weil
so.
Weil du halt einfach eine schlechte Lügnerin bist.
Also.
Und ich muss ganz kurz noch sagen, seit ich Geschichten aus dem Leben erzähle, wie gesagt, ihr wisst ja, ich lüge auch nicht, aber seit ich Geschichten aus dem Leben erzähle und nicht so immer die craziesten Stories, läuft es auch viel besser bei mir.
Schön für dich.
Ja.
Es freut mich, dass es gerade dann passiert, wenn wir Johanna vs. Sebastian machen.
Hast du eine abgespacede Geschichte? Oder?
Nee, das ist auch einfach eine Geschichte, die wirklich passiert ist, nicht so wie deine. Und du findest es nicht abgespaced, dass du ein Video gekriegt hast.
Nein, sowas passiert super.
Nicht.
Also das passiert. Okay. Wetten, die ein oder andere Person, die es hört, haben sowas auch schon mal bekommen. Vielleicht nicht von Ennio, aber von irgendjemand.
Okay.
Jetzt erzähl mal.
Meine Geschichte spielt an meinem 18. Geburtstag. Und zwar habe ich letzte Folge ja schon gesagt, dass mein Elternhaus oft für Partys verwendet wurde. Und das war auch nicht gelogen, das war die Wahrheit. Und ich habe dann Geburtstag gefeiert, meinen 18. Geburtstag mit meiner besten Freundin damals. Und wir sind beide 18 geworden um die relativ gleiche Zeit. Ich habe ja an Silvester Geburtstag, was immer so ein bisschen ist nicht das Beste, da Geburtstag zu haben, weil einfach immer die Silvesterpartys mit der Geburtstagsparty zusammenkommen. Und da dann auch haben meine beste Freundin und ich einen 18er gefeiert, einen Doppel-18er an Silvester. Und Sebastian macht immer wieder Überraschungen, aber ist nicht so gut darin, die für sich zu behalten. Das kann ich auch nochmal für die Buchparty, die zwei Überraschungen, die er da gemacht hat mit euren Fotos und auch mit dem Kuchen, die wusste ich beide schon vorher, weil es ziemlich schwer ist für Sebastian irgendwie so komplett eine Überraschung für sich zu behalten. Ich glaube, das kennen auch viele von euch. so in ihrem Leben. Deswegen wusste ich schon, was mein Geschenk sein wird für den 18. Und zwar eine Polaroid-Kamera. Und das habe ich daher gesehen, dass ich irgendwie mal wieder, wie jetzt auch bei dem Kuchen, bei der Buchparty, hat er mir sein Handy in die Hand gedrückt und die Seite nicht vorher geschlossen, wo halt die Polaroid-Kamera irgendwie drauf war. Und es war dann so, nein, oh Mann, jetzt weißt du schon, was du kriegst und scheiße und so. Beim Kuchen hat er sich jetzt gar nicht mehr so aufgeregt, weil, ja. Was ich aber nicht wusste, war, wie er mir die Kamera schenkt. Und zwar war das richtig, richtig süß. Und er hat da so wie so eine Suche über den ganzen Abend gemacht. Hat ganz vielen Gästen Briefe gegeben, wo immer wieder Aufgaben drin waren, die ich zu bewältigen hatte, um zu der nächsten Person zu kommen. Und also zum Beispiel, also am Anfang hat er mir wahrscheinlich, weiß ich nicht mehr so genau, ist ja schon lange her, einen Brief gegeben und gesagt, ich soll zu irgendeiner Person gehen und da fragen, ob die Person vielleicht einen Brief für mich hat. Und dann bin ich zu einer Person gegangen, musste mit der irgendwie 3 Shots trinken oder was da voll in war, war dieses Spiel, wo man Looping Louis hieß das, gespielt hat auf Partys immer. Und das musste ich dann zum Beispiel mit einer Person mit Shots spielen und oder irgendwelche Fragen beantworten. Und die Person hat mir dann immer den Namen der Person gegeben, wo ich als nächstes hin muss. Und mit der musste ich dann wieder irgendwie auch einfach eine Aufgabe erledigen. Und so ging das so über den halben Abend. Und das war richtig cool, eine super aufwendige Geschenkidee und einfach super süß. Der letzte Hinweis war dann bei ihm und wieder sozusagen, da hat sich der Kreis geschlossen. Ich habe die Kamera bekommen und die Aufgabe war, ein Polaroid-Bild von mir und allen Gästen zusammen so zu machen. Und dann haben wir uns alle versammelt. Ich bin auf den Stuhl raufgestiegen, alle im Hintergrund, alle Gäste. Und dann habe ich ein Bild gemacht. Und die Geschichte ist wahr.
Ja, ich bin gerade am Überlegen, warum dich deine Kreativität und deine Fantasie da stoppt. Also,
warum?
Was ist mit der, du kannst ja erzählen, so, diese Kamera ist um die Welt gegangen, wenn du schon so anfängst. Also, aber das ist eigentlich gar keine Frage.
Ja, du willst immer erst Aussagen treffen und mich so ein bisschen roasten, ohne irgendwelche Fragen zu stellen.
Ich fände auf jeden Fall spannend, dass du jetzt so langsam, also dass du so viel mich auch ins gute Licht führst. Und deswegen ist die erste Frage, weil du ja jetzt gesehen hast, dass ich in Führung bin, ob du jetzt versuchst, über die Sympathie, die sich durch deine Story zu mir aufgebaut hat, ob du dadurch jetzt versuchst, Stimmen abzugreifen von mir. Weil, also wenn es so wäre, lasst euch nicht von blenden.
Also war das wieder eigentlich eine Aussage und keine Frage?
Versuchst du das?
Nein, das habe ich nicht nötig, weil es die wahre Geschichte ist.
Ich finde krass, dass wir beide wieder über den Geburtstag geredet haben, unabgesprochen. Ist auch krass.
Stimmt. Krass, stimmt. Mein Gott, wir sind einfach connected.
Und dann, zweite Frage, also letzte Woche hast du ja schon von der Party erzählt und als wir Notizen geschrieben haben, hast du ja auch so ein bisschen in die vorherigen geguckt. Hast du dich da so ein bisschen inspirieren lassen von der Partygeschichte von letzter Woche?
Nee,
weil zu Party und Party?
Das hätte ja keinen Sinn ergeben, weil die haben mir ja letzte Woche nicht geglaubt. Also vielleicht ist auch der Ort das, was sie nicht glauben.
Ja, wenn man
und deswegen,
ihr müsst selbst entscheiden, ne? Hier
genau,
sind zwei Geschichten, die sind toll, aber eine ist wahr.
Ihr könnt jetzt hier auf Spotify direkt abstimmen, welche Geschichte die wahre Geschichte ist. Wir werden nächste Woche aufklären, also hört da auf jeden Fall wieder rein. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, Beziehungsprobleme, Beziehungsfragen, dann bitte eine E-Mail an trostkasten@durchetc.de, dann werden wir im Trostkasten für euch da sein. Und
mit Worten.
Dann hat mir die Folge Spaß bereitet, auch wenn sie sehr emotional war.
Ja, mir auch. Es hat also gut geklappt.
Ja, und gut getan.
Es hat Spaß gemacht, ja.
Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören.
Bis nächste Woche. Grüß dich.
Bis nächste Woche. Grüße.
Und tschüss.
Juhu, nein!
VfB.
Entscheidet weise.
Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns.
Morgen.
Nein, wenn ihr das hört, dann ist es ja schon vorbei. Verdammt. Naja. Champions League Auslosung war auch übelst krass. Wir spielen einfach gegen Real Madrid. Wer kann mir Tickets für Real Madrid gegen VfB Stuttgart besorgen? Ich brauche 2 Stück fürs Santiago Bernabeu. Wer das möglich machen kann, Was schreibt dann? An trostkassen@duich.etc. oder an Johanna, weil ich will unbedingt nach Madrid. Okay.
Tschüss. Tschüss. Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides mal du.
Aber wenn ich jetzt du?
Ich? Nee. Nee.
Du, ich, etc.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.